ARD. MDR Klassik, der Bach-Kanal mit Maul und Schrammeck.
Herzlich willkommen. Es geht weiter mit unserer Betrachtung der H-Moll-Messe von Johann Sebastian Bach. Heute mit dem zweiten Teil eines vierteiligen Podcasts und musikalisch steht heute das Credo im Mittelpunkt. So beginnt das Credo, eine siebenstimmige Fuge am Beginn. Dazu erzählen wir auch gleich natürlich noch mehr. Zuerst, Michael, wollen wir in dieser zweiten Folge zur H-Moll-Messe die Chronologie der Entstehung dieses wirklich unglaublich umfassenden Werkes weiterverfolgen. Im ersten Teil haben wir gesagt, das Sanctus, das ist 1724 entstanden, zu Weihnachten, Kyrie und Glorie dann 9 Jahre später, 1733, für den Dresdner Hof. Und da setzen wir jetzt an dieser Stelle wieder ein. Und meine erste Frage, hatte denn dieses Widmungswerk, was Bach dahin geschickt hat, in Dresden irgendeine greifbare Wirkung?
Wir wissen es nicht so richtig. Es sieht aber ein bisschen so aus, als ob man den Spruch bringen könnte, außer Spesen nichts gewesen. Denn also weder können wir belegen, dass die Hofkapelle das Stück aufgeführt hat. Und der Stimmsatz sieht ziemlich unbenutzt aus, ganz ehrlich. Und taucht auch eigentlich nicht in diesen richtigen Hofinventaren, die die Notenbibliothek der Kapelle irgendwie repräsentieren, auf. Also das ist merkwürdig. Zum anderen ist es so, dass die nächsten Jahre erstmal überhaupt nichts passiert in Sachen Ernennung Ehrenmitglied Hofkapelle. Aber Bach bleibt dran, also das können wir verfolgen und vielleicht müssen wir da dem Kurfürst indirekt sogar ein bisschen Danke sagen, denn weil erstmal nichts passierte, könnte dies nicht der geringsten Gründe einer dafür gewesen sein, dass Bach ab jetzt, wann immer der Kurfürst in Leipzig war oder Geburtstag hatte oder seine Frau Geburtstag hatte oder ein Kind zur Welt kam, er mit seinem Collegium Musicum Bach hier in Leipzig prächtigste Huldigungsmusiken aufführte. Und die sind deswegen auch so wichtig für uns Bachianer heute, weil an denen hat sich Bach dann Weihnachten das Jahr drauf, 1734, bedient, um sein berühmtes Weihnachtsoratorium in großen Teilen im Parodieverfahren zusammenzustellen.
Kann man nachhören in unserem sechsteiligen Podcast darüber.
Der jetzt genau ein Jahr alt wird, oder?
Ungefähr.
Ja, so. Und im Jahr 1736, also inzwischen ist dieser Stimmsatz seit 3 Jahren mehr oder weniger unangefasst in Dresden, scheint Bach nochmal eine Initiative auf eine wirkungsvollere Art und Weise ergriffen zu haben. Er hatte einen sehr, sehr einflussreichen Mäzen in Dresden, seines Zeichens russischer Gesandter am Kurfürstenhof, der Graf Kaiserling, dem Bach bekanntermaßen ja die Goldberg-Variation ursprünglich komponiert haben soll, der scheint in irgendeiner Form nochmal beim Kurfürsten vorgesprochen zu haben. Der hatte den direkten Draht zum Kurfürsten, auch zu dem immer wichtiger werdenden Minister Brühl. Und Fakt ist, es erfolgt dann irgendwann im Herbst 1736 plötzlich die Ernennung Johann Sebastian Bachs zum königlich-polnischen, kurfürstlich-sächsischen Hofkompositeur. Das war nun ein Ehrentitel. Ich habe so den Eindruck, es war nicht unbedingt das, was Bach erhofft hat. Ich glaube, der hat sich den Kapellmeistertitel erhofft. Aber anyway, damit war er jetzt theoretisch auch unter dem Schutz des Kurfürsten. Interessant ist, dass die Hofkanzlei das Bach mitteilen lässt und dem Grafen Kaiserling. Also dem entnehmen wir, dass wahrscheinlich Kaiserling derjenige gewesen ist, der das am Ende durchgesetzt hat. Und was ich sehr erstaunlich finde, ist, dass dann eigentlich ab 1737 du mit der Lupe suchen musst, dass du nochmal Belege findest, wo Bach sich musikalisch dem Kurfürsten angedient hat. Und deswegen denke ich, dass da irgendwie eine gewisse Enttäuschung mitschwang. Einerseits vielleicht wegen des Titels, andererseits ist es so, dass tatsächlich in den Wochen, nachdem Bach diese Ernennung erhalten hatte und jetzt unter kurfürstlicher Protektion stand, er das gleich nutzen wollte. Er hatte nämlich riesen Ärger in Leipzig mit seiner Obrigkeit. Es gab diesen Präfektenstreit, wo er sich mit dem Rektor Ernesti zopfte, wer denn nun die Präfekten ernennen darf des Chors. Und das ging wirklich hier in Leipzig heiß her. Da hat Bach mal innerhalb von einer Woche 3 große Eingaben geschrieben und der Ernesti kam raus mit wirklich suffisantesten Bemerkungen über die schlechte Arbeitsmoral des Kantors. Und da schreibt dann irgendwann Bach, kaum dass er den Titel hat, direkt an den Kurfürsten und er bittet den Schutz. Und was passiert aber? Die kurfürstlichen Behörden entscheiden, sind wir nicht zuständig für die Angelegenheit und leiten es ans Konsistorium weiter. Und da glaube ich, da wird der Bach geschockt gewesen sein. Das hat er sich anders vorgestellt.
Ja, dann hätte er doch nicht so auf Dresden vertrauen sollen in diesem Falle. Und
wurde keine Wunderwaffe, sagen wir es mal so.
Umgekehrt, vielleicht war auch der Kurfürst einfach völlig desinteressiert an der Musik von Bach. Aber das lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Sonst wird mir wieder nachgesagt, dass ich irgendwas gegen Dresden sage. Und das werde ich natürlich nie tun. Aber ich komme, wie es der Zufall will, mal auf Leipzig zu sprechen. Bach war ja weiter in Leipzig in Amt und Würden als Thomaskantor. Besteht denn die Möglichkeit, dass er hier vielleicht Stücke aus dieser Hamoll-Messe aufgeführt hat, aus Kyrie und Gloria oder Sanctus?
Ja, wir haben es ja eingangs schon gesagt im ersten Podcast. Natürlich gab es diese Möglichkeiten, in lutherischen Gottesdiensten mindestens Kyrie und Gloria mal figuralita aufzuführen, also mit Instrumenten oder einzelne andere Teile der Messe, einzelne Sanctus. Vielleicht auch, wie wir das bei Kuhnau jetzt 1721 belegen können, ein elaboriertes Glaubensbekenntnis abzumusizieren, aber wir haben nicht die Belege. Wir haben immerhin einen konkreten Beleg. Anfang der 1740er Jahre, oder wir eiern so ein bisschen rum, irgendwann zwischen 1742 und 1746, schreibt Bach eine Weihnachtskantate nieder mit dem Titel Gloria in Excelsis Deo, BWV 191. Und das sind nichts weiter als also 3 Sätze aus dem Gloria, teilweise parodiert. Das sieht so aus, als ob die nicht in die Thomas- oder Nikolaikirche gehören, sondern eben zu diesen Dienstpflichten Bachs gehören als derjenige, der als Thomaskantor 3-mal im Jahr in der Paulinerkirche an den hohen Festen musizieren muss, also in diesem Fall natürlich am Weihnachtsfest, aber die genauen Umstände kennen wir da auch nicht. Das ist aber, wenn wir so wollen, der wahrscheinlich am sichersten stehende Beleg dafür, dass überhaupt mal Teile der Hamollmesse in Leipziger Kirchen erklungen sind zu Bachs Lebzeiten.
Wollen wir mal kurz in diese Kantate reinhören? Mhm. Vielleicht nicht in den Eingangssatz, weil der wirklich auch textlich identisch ist. Aber etwas später fügt er dann die Doxologie ein, also Gloria Patri et Filio. Ja. Und das ist der ursprüngliche Satz Cum Sanctus Spiritu. Also den versuchen
wir. Erkennen wir sofort wieder.
Thank you.
Das war also Weihnachten des Jahres, ja, so genau wissen wir es nicht, irgendwann in den 40er Jahren, aber ganz sicher hat Bach einige Teile aus dem Gloria zu dieser Weihnachtskantate Gloria in Excelsis Deo umgearbeitet. Das heißt auch, er hat die Messe nicht vergessen. Die lag irgendwie prominent in seiner Komponierstube. Und können wir jetzt sagen, es ist die erste belegte Aufführung eines Teils aus der H-Moll-Messe?
Nach Lage der Dinge würde ich sagen, ja.
Gut.
Je nachdem, wie fest man jetzt an die Erbhuldigungsthese 1733 glaubt.
Aber die ist ja nicht belegt.
Ja, die ist nicht belegt.
Wir haben was belegt.
Ja.
Immerhin, Michael, wir haben mal was belegt. Und jetzt vergehen weitere Jahre und wir kommen jetzt schon an das Lebensende von Johann Sebastian Bach und an eine wirklich für uns alle immer wieder total erstaunliche Tatsache, dass nämlich ungefähr 1748 Bach mit einer unglaublichen Energie und auch einem großen Willen aus diesen bereits existierenden drei Teilen, wir haben ja wie gesagt Kyrie, Gloria und Sanctus, eine Missa Tota, also eine vollständige Messe erstellt. Warum er das macht, diese Frage sparen wir uns heute mal noch auf. Da nehmen wir uns in der nächsten Folge ganz viel Zeit dafür. Aber Michael Bach macht sich jetzt an das Credo und das Credo, das Glaubensbekenntnis, das ist ja schon, darf ich so sagen, der sensibelste Teil, was konfessionelle Auseinandersetzungen anbetrifft. Frage ich erstmal so, wie muss man sich denn dieses Credo, das Glaubensbekenntnis zu Bachs Zeit in einem lutherischen Gottesdienst vorstellen? Es wurde ja auch gebetet natürlich.
Ja, und das ist der Regelfall. Wir haben auch lange Zeit...
Also gesprochen meine ich damit.
Genau, gesprochen, also nicht musiziert.
Ja.
Und wir haben auch lange Zeit geglaubt in der Bachforschung, dass eben auch ein durch und durch musiziertes Credo eigentlich im protestantischen Gottesdienst nicht zu suchen hat. Im katholischen ist es täglich Brot, also da werden ja ständig vollständige Vertonung des Messordinariums aufgeführt. Es gab allerdings auch da so Regeln, meine das aus dem Umfeld des Wiener Hofgottesdienstes zu kennen, dass da, glaube ich, die Regelung war nicht länger als 20 Minuten oder sowas.
Bei Mozart gibt es das später, ja, dass gesagt wurde, es darf nicht zu lang sein, auch auf keinen Fall länger als die Predigt. Überhaupt, dass die Ordinariumsteile kürzer sein sollen, das merkt man auch an den Schulvertonungen, weil es eben normale Praxis ist.
Und da muss ja schon ganz schön viel auf Text runtergerasselt werden, auch musikalisch. Ja. Aber die Regel ist erstmal im protestantischen Gottesdienst gesprochen, nicht gesungen, aber offenbar keine Regel ohne Ausnahmen. Also ich habe ja schon ein paar Mal erwähnt, wir haben diesen Beleg 1721 von Johann Kuhnau. Aber was wir jetzt erstmal nur sagen können, der Bach 1748, 49 legt sich eine Projektmappe an, die das Ziel hat, eine Missa Tota, also eine vollständige Vertonung des Messordinariums zu enthalten. Legt erstmal in die Mappe alles, was er schon hat und was er eben wirklich noch nicht hatte, war ein eigenes, vollständiges Glaubensbekenntnis. Und das ist insofern gut für uns, weil hier hat er tatsächlich nochmal neue Hand angelegt.
Ein Wort mal kurz zum Credo. Vielleicht erlaubst du mir das, weil ich ja bekanntlich hier der katholische Part im Podcast-Duo bin. Also Bach schreibt dann drüber Symbolum Nicenum und das bezieht sich auf das Konzil von Nicea, was übrigens nächstes Jahr auch ein Jubiläum hat. 325 hat das stattgefunden und dort wurde diese Formulierung mit großen Auseinandersetzungen, Diskussionen festgelegt. Es ist also ein ganz alter und wenn du so willst auch ein ökumenischer Text, der sich auf die gesamte Christenheit bezieht.
Das war das Besondere damals.
Genau.
Ja, deswegen wurde auch so lange drum gerungen und ich habe auch mal gelesen, dass dann der Text, den wir heute als das Symbolum Nicenum bezeichnen, zwar die Textfassung aus dem Jahr 325 enthält, allerdings die nochmal im Jahr 381 beim Konzil von Konstantinopel erweitert wurde. Und das ist genau das, was dann eigentlich im vollständigen Glaubensbekenntnis sich durchgesetzt hat.
Es ist exakt. Und es ist mir auch sehr wichtig, immer wieder zu betonen, dass dieser eine umstrittene Satz mit dem Credo in unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam im Sinne einer Ökumene gemeint ist, dass Katholikam nichts anderes heißt als die allgemeine, allgemeingültige Kirche. Und natürlich da noch nicht dran zu denken war, dass es mal zu einer Reformation kommt. Mhm. Und dass erst später vielleicht auch erst nach Bach sehr instrumentalisiert wurde als eine Konfessionsauseinandersetzung. Also ich denke da vor allem ans 19. Jahrhundert und ans frühe 20. Jahrhundert, wo die Protestanten und die Katholiken sich ja oft gar nicht angeschaut haben und anschauen durften. So, das nur als kleiner Vorspann, dass man nicht irritiert ist aus heutiger Sicht, dass Bach so einen Text überhaupt in die Hand genommen hat. Ja. Wenn wir jetzt musikalisch auf dieses Credo von Bach schauen, dann merken wir, es sind 9 musikalische Teile, die er da umgesetzt hat. Mit 9 Teilen kann man natürlich sagen, wieder 3x3 und es lässt sich symmetrisch anordnen, weil es eine ungerade Zahl ist. Meinst du, dass Bach das schon intendiert hat?
Na, ich glaube nicht ganz daran. Also wir haben tatsächlich im Zentrum Sätze 4, 5 und 6, naja, das Kreuz, ja, die Menschwerdung Jesu, die Kreuzigung und die Auferstehung. Also das ist wirklich die Mitte des Werks. Aber man muss sagen, Bach hatte das gesamte Glaubensbekenntnis schon mal fertiggestellt und da waren es erst 8 Sätze und hat dann offenbar erst im Nachgang beschlossen, das Et Incarnatus Est nochmal separat zu vertonen, also aus dem vorangegangenen Satz gewissermaßen herauszulösen und dann erst war diese Symmetrie wirklich vorhanden. Also wenn Bach diesen Vorsatz gehabt haben sollte, dann vielleicht nicht von der ersten Minute an.
Nun ist es so geworden, wir werden auf diesen besonderen Satz gleich auch noch zu sprechen kommen, aber wir haben uns jetzt wirklich vorgenommen, diese 9 Sätze mal einzeln zu besprechen. Ich glaube, Michael, weil wir auch beide davon überzeugt sind, dass dieses Credo, ja, man muss Vorsicht sein mit Superlativen, aber schon die Krönung des Bachschen Werkes insgesamt ist. Also mir geht es so.
Ja,
sagen wir, da steckt so viel drin.
Ja.
Und innerhalb der Hamollmesse auch ist dieses Credo.
Geht es dir auch so bei jeder Aufführung der Hamollmesse? Man sitzt ja doch eine ganze Weile in der Kirchenbank in aller Regel. Wenn man dann im Credo angelangt ist, dann ist es einfach nur noch unbegreiflich. Also ich schließe immer die Augen und für mich ist es das Herzstück der Messe.
Ja. Und diesem Herzstück wollen wir uns in jedem Fall ausführlich widmen. Wir beginnen natürlich vorn. Es steht am Beginn eine 7-stimmige Fuge. Und ich kenne von Bach keine andere 7-stimmige Fuge. Es ist, glaube ich, erwiesen, es ist die einzige. Und man fragt sich natürlich, wie macht er das? Was gibt es für ein Thema? Das ist ein bekanntes. Und warum 7-stimmig? 3 Fragen in einer.
Ja, also.
Du darfst dir Zeit nehmen bei der Antwort.
Also gibt ja auch eine berühmte 6-stimmige Fuge, die im musikalischen Opfer, das Richard Carr. Aber hier, Bach nimmt sich eine ganz traditionelle Credo-Melodie und verwandelt die in eine 7-stimmige Fuge. Also 7-stimmig heißt 2 Soprane, Alttenor, Bass und 2 Violinen. Also die ordnen sich auch alle dieser Melodie unter. Das ist eine ganz strenge Fuge. Und dazu gibt es aber noch als Zutat einen Generalbass, und zwar einen ganz bewegten in Viertelnoten. Das, was gesungen wird, die eigentliche Fuge, das sind größere Notenwerte. Und letztlich haben wir so eine Art Stile Antico-Fuge, ganz dichter Satz, gewissermaßen zeitloser Kirchenstil. Und das Ganze aber eben untermalt von einem Generalbass, der nun ganz klar 18. Jahrhundert ist. Und aus meiner Sicht ist die beste Interpretation für diesen Kunstgriff, dass Bach damit sagen will, Credo in unum Deum, wir glauben alle an den einen Gott, das ist eine zeitlose Wahrheit. Zu allen Zeiten gilt das, ja, und daher auch zeitloser Kirchenstil, Fuge. Von allen Seiten klingt das Thema auf einen ein. Und zugleich aber eben auch verankert im Hier und Jetzt, nämlich im Generalbassalter, das liefert das Fundament eben in den Bassnoten, in den laufenden Bassnoten. Zauberhafter Satz.
Vielleicht ganz kurz noch zur Ergänzung. Das Thema kannten die zumindest Leipziger Gottesdienstbesucher ganz sicher, die vielleicht das Credo nie gehört haben.
Ja, aber weil es so intoniert wurde.
Weil es so einfach intoniert wurde.
Ja.
Und wir gönnen uns mal die komplette Fuge.
Bitte.
Thank you.
Das war also der Beginn des Credos, diese zeitlose, wie du sagst, Fuge über dieses traditionelle Credo-Thema, das ursprünglich aus dem Repertoire des gregorianischen Chorals stammt. Direkt anschließend, wir haben schon gemerkt, das endet so offen, folgt der Chor Patrem Omnipotentem. Das ist jetzt eine Parodie aus einer anderen Kantate, du wirst gleich erklären, aus welcher, die für meine Begriffe aber perfekt passt.
Ja, wüssten wir nicht um dieses Parodieverhältnis, dann kämen wir nie drauf. Ja, ja, weil die Textunterlegung alles so logisch, aber tatsächlich das Urbild, Kantate 171, Gott wie dein Name, so ist auch dein Ruhm, wahrscheinlich Neujahr 1729 entstanden. Ja, und hier geht's ja eben um den allmächtigen Vater, und das ist Musik, die Allmacht hat. Und die so einen schönen Kontrast auch jetzt liefert zu dieser Stile Antico-Fuge vorangegangen. Gottes Allmacht in allmächtiger Klangpracht eines Johann Sebastian Bach.
Klingt also dieser Parodiesatz, den Bach an zweiter Stelle im Credo der H-Moll-Messe einsetzt. Dann gibt es ein Duett zwischen Sopran und Alt, et in unum dominum. Ja, ich habe jetzt das Unum so ein bisschen betont, weil das ja irgendwie eine Rolle spielt. Und wenn man sich schon das Vorspiel anhört und dann den Einsatz der Gesangsstimmen, merkt man, dass Bach so mit so einer Art Echo spielt. Und das hat seinen Grund.
Also es geht ja hier im gesungenen Text um die Einheit von Vater und Sohn, die zwar wesensgleich, aber nicht identisch sind. Und Bachs Mittel, genau das in der Musik zu zeichnen, ist so naheliegend und einfach wie genial. Weil, also erstens haben wir ein Duett, aber es gibt eben auch in den Instrumentalgruppen zwei, die miteinander im engen Kanon verflochten sind. Die spielen praktisch dasselbe, aber leicht zeitversetzt. Das ist zum einen Oboe 1 gemeinsam mit Violine 1 und zum anderen Oboe 2 mit Violine 2. Die spielen das Gleiche, die gleichen Noten, wirklich zwei Schläge zeitversetzt, aber vollkommen unterschiedlich artikuliert. Also was die einen eher so Staccato, Spiccato spielen, spielen die anderen Legato. Und damit ist es wesensgleich, aber nicht identisch. Also wirklich eigentlich ganz naheliegendes Mittel, aber zauberhafte Wirkung. Und ich finde das immer total wichtig, dass das in diesen Einspielungen herausgekehrt wird. Man fragt sich ja immer, wenn die einen das nachspielen, was die anderen spielen, aber in einer völlig anderen Artikulation, könnte man ja zunächst meinen, hier hat der Dirigent schlecht gearbeitet, ja, schlecht einstudiert. Aber nein, das ist absolute Absicht, um diese Wesensgleichheit zu zeigen.
Thank you.
das war dieses Duett Et in Unum Dominum, wo eben ein wirklich kompliziertes theologisches Phänomen, worüber viele Theologen über Jahrhunderte gestritten haben, ganz einfach und begrifflich musikalisch transportiert wird. Da kann man nur sagen, auf die Knie gehen wieder vor dem Bach,
ja, die ja sowas hinkriegt. Und auch die beiden Sänger, die ziehen das ja dann auch so durch. Ja, ja. Und wie die sich aber auch zugleich umschlingen und eigentlich nicht ohne einander können, auch das demonstriert das Ganze ja. Was wäre Jesus ohne seinen Vater? Umgekehrt wäre es vielleicht gegangen, ich weiß es nicht. Aber
das ist auch theologisch.
Das lassen wir mal so.
Aber Michael, hier nochmal zu diesem Duett. Das kann doch jetzt eigentlich keine Parodie sein. Sowas muss man doch neu erfinden.
Ja, tatsächlich gibt es aber auch hier die Vermutung, dass es eine Parodievorlage gegeben haben könnte. Es ist mir aber auch vollkommen egal. Ja, es ist einfach hier die perfekte Einheit von wesensgleich, aber nicht identisch. Bravo, Johann Sebastian Bach.
Und noch mehr Bravo, weil man sagen muss, eigentlich sollte in diesem Duett noch der Satz aufgenommen werden, in der ursprünglichen Konzeption, et incarnatus est, also praktisch die Menschwerdung Christi. Das wollte Bach eigentlich noch integrieren in dieses Duett, aber er hat sich dann dagegen entschlossen.
Ja, also ursprünglich war da tatsächlich am Schluss dieser Text noch mit unterlegt und Gott sei Dank hat er wahrscheinlich wirklich erst nach Fertigstellung noch gesagt, nee, dann machen wir jetzt noch einen separaten Satz daraus. Das hat durchaus in katholischen Messen eine Tradition,
unbedingt,
dass es einen extra et incarnatus est Satz gibt.
Und zwar seit der Renaissance schon. Also das gibt es bei Josquin des Prez auch schon, dass da eine Zäsur ist.
Hier spricht der große Josquin-Experte Bernhard Schrammack. Und wenn ich es irgendjemand in dieser Welt glaube, dann dir. Und es ist ja wirklich ein Kernsatz. Ja? Und wird Fleisch durch den Heiligen Geist von der Jungfrau Maria.
Ganz kurz, das ist mir ganz wichtig noch zu sagen. An der Stelle ist im katholischen Ritus üblich gewesen, dass die Gemeinde sich kniet, weil es hier der wichtigste Satz ist. Und so katholisch ist Bach, ja, dass er sagt, nee, ich kann das nicht integrieren, du lachst schon, es muss extra sein. Entschuldige, dass ich dich hier unterbrochen
habe. Ich weiß nicht, warum ich lache, weil du gesagt hast, ihr geht da auf die Knie, ihr Katholiken. Ich gehe vor diesem Satz auf die Knie.
Ich auch.
Und warum gehen wir vor diesem Satz in die Knie, willst du sagen, lieber Bernhard?
Nee, sag du.
Also, was ja dem Bach hier gelungen ist, er schreibt einen Chorsatz, der begleitet wird von unisono spielenden Streichern, die in ganz merkwürdigen Klängen, überirdisch klingende harmonische Wendungen, das sind gebrochene Dreiklänge mit ganz merkwürdigen Ausweichungen. Und hier hat man wirklich den Eindruck, hier passiert was ganz Geheimnisvolles. Von oben herabsteigen, das ist für mich der Heilige Geist, der sozusagen von Gott auf Erden gesandt wird und sich eben im Leib von Maria einnistet. Das ist für mich klanggewordene, unbefleckte Empfängnis, ob man dran glaubt oder nicht. Also wenn man diese Klänge hört, da macht es mir der Bach verdammt leicht, tatsächlich an die unbefleckte Empfängnis zu glauben.
Sagt Michael Maul. Das ist also dieser Et incarnatus est Satz, den Bach, kann man so sagen, garantiert neu komponiert hat, ja. 1748, 49.
Also ich kann nur jedem empfehlen, mal auf Bach Digital im Internet zu gehen, eine Seite, wo man Zugang hat zu hervorragenden Digitalisaten sämtlicher Bach-Autographen. Und da kann man sich eben auch P180, also die Partitur der H-Moll-Messe, anschauen und blättern Sie sich mal da durch bis zum Glaubensbekenntnis. Und da werden Sie dann merken, dass eben Bach ein Blatt dort noch neu hineingeheftet hat an dieser Stelle. Und es ist einfach eine ganz andere Schrift nochmal. Man merkt, der Mann sieht nicht mehr so gut. Er hat so einen leichten Tattrisch schon. Also offensichtlich hat Bach dann so 1748, 49, weiß ich nicht, Diabetes oder was auch immer. Also man merkt wirklich, das ist ein alter Mann, der diesen Satz da niederschreibt. Und man sieht schon in den Noten, dass das alles sehr geheimnisvoll aussieht und dann auch klingen wird. Und ein atemberaubender Satz.
Und wir halten fest, vermutlich die letzte vollendete Eigenkomposition von Johann Sebastian Bach. Und die Überraschung ist, dass unmittelbar danach das zu diesem Zeitpunkt älteste Teil der H-Moll-Messe eingefügt wird, was bereits 35 Jahre alt ist.
Das Kruzifixus, ja. Jeder, der es das erste Mal hört und vorher schon mal die Kantate Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen zur Kenntnis genommen hat, fühlt sich sofort an diesen Satz erinnert. Und tatsächlich bearbeitet hier Bach den Eingangssatz einer Kantate, den er für den Sonntag Jubilate 1714, ja, 35 Jahre vorher in Weimar komponiert hat. Da ist es ein großes Chorlamento, auch ein Ostinato-Lamento. Ein viertaktisches Bassmotiv läuft immer wieder durch, und zwar absteigende Quarte in Halbtonschritten, Passus Doriusculus, zentrale Figur des Schmerzes im Barock. Ja, und daraus formt Bach jetzt das Kruzifixus. Also es geht jetzt um die Kreuzigung. Und das ist ein Satz, der sich so logisch anhängt an das Et incarnatus est, dass man nie und nimmer glauben will, dass hier Weimarer Bach und später Leipziger Bach am Werke waren. Also eigentlich mehr als ein halbes Berufsleben dazwischen lag. Was mich an diesem Satz so wahnsinnig fasziniert, ist, wie hier dieser ganze Schmerz über die Kreuzigung, den wir als Betrachtende empfinden, zum Ausdruck kommt. Aber vielleicht auch gerade in diesen Pfundnoten, die da die Streicher und die Flöten spielen. Wenn man das ein bisschen schärfer artikuliert, könnte man auch den Eindruck gewinnen, jede Note steht da für einen dieser Nägel, mit denen Jesus ans Kreuz genagelt wurde.
Das war das Kruzifixus, also die Darstellung der Kreuzigung Jesu im Credo der H-Moll-Messe mit einem Satz, den Bach 35 Jahre zuvor bereits in Weimar komponiert hat. Und es schlägt wieder um, wie in jedem guten Credo natürlich, von der Kreuzigung zur Auferstehung. Die Osterfreude muss hörbar sein.
Ja. Also von größter Trauer und Grabesruhe zur Osterfreude. Und wir müssen diesen Übergang unbedingt hören, weil plötzlich hören die Flöten und Streicher aufzuspielen. Jetzt haben wir praktisch nur noch den Chor a cappella, lediglich vom Generalbass begleitet, noch fünf Takte singt. Und zwar die Worte Passus et sepultus est, also praktisch unbegraben worden ist, die Grabesruhe. Und die stellt sich jetzt wirklich ein. Ja, normalerweise machen dann auch die Dirigenten da ein großes Ritardando. Bach hat in die Partitur geschrieben, Piano an dieser Stelle, wirklich Grabesruhe. Moment höchster Spannung. Und dann Attacca et resurrexit, also und ist auferstanden. Und das ist ein Wahnsinn, weil jetzt plötzlich alle Instrumente, inklusive der Trompeten, wildeste Spielfiguren spielen, die nur eine Richtung kennen, und zwar nach oben. Das ist natürlich die Auferstehung. Und das bricht sich dann so richtig Bahn, wenn dann dieses eng geführte Fugato durch alle Chorstimmen gesungen wird. Und es sind endlose Koloratoren und auch da nur eine Richtung, nach oben, nach oben. Und elektrisierender, Bernhard, finde ich, kannst du diese Auferstehung nicht darstellen. Ich bin also jedes Mal unglaublich wieder überrascht und begeistert, wie dem Bach gelungen ist, wirklich diese Momente von größter Trauer, Grabesruhe zu verwandeln in Auferstehung auf ganzer Linie.
Jesus ist auferstanden, Halleluja, kann man sagen, ja, an dieser Stelle. Das ist wirklich auch jedem, glaube ich, klar. Und es geht weiter mit der zweiten Bassarie. Wir sind jetzt mittlerweile beim 7. Satz in dem Credo der Hamollmesse. Und es kommen zwei Instrumente, die so noch nicht große Soli hatten, nämlich zwei Oboen d'Amore. Und zugleich muss man sagen, wir hatten ja schon mal im Gloria eine Bassarie, aber die ist total anders, dass
völlig
man jetzt
anderer Charakter.
Einen zweiten Bass bräuchte.
Ja,
ne?
Ja, das stimmt. Einen ganz lyrischen Bass, denn jetzt ist wirklich Lyrik Legato ist angesagt. Et in spiritum sanctum, also dieser Satz, wo dann eben auch das Bekenntnis zu et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam, freuen wir uns immer, wenn der Bass da singt. Ich muss immer schmunzeln, du hast uns gerade erklärt, das ist völlig normal.
Das völlig normal. Die allgemeine.
Im 4. Jahrhundert kannte man noch nicht Lutheraner und Katholiken, sondern ist eben tatsächlich die eine Kirche. Und ja, diese Arie, für mich nimmt sie auch immer allerhand, muss ich sagen, Druck vom Kessel. Mhm. Denn was da ja vorher los gewesen ist, ist ja unglaublich gewesen in den Chorsätzen. Jetzt eben diese wirklich dahin fließende Bass-Arie, ganz lyrisch, mit diesem schönen Moment dann ab Takt 93 die Einheit der Kirche beschwörend. Und dann hat man eigentlich wieder Kraft für das, was jetzt noch kommt im Glaubensbekenntnis.
Die zweite Bass-Arie war das, also Bekenntnis zur allgemeinen Kirche und zum Heiligen Geist gleich noch mit. Und danach gibt es überraschenderweise wieder einen Kontrast. Es folgt ein Satz im alten Stil, der irgendwie eine Analogie zum Eingangschor des Credos ist.
Unbedingt. Und es geht ja auch hier wieder um einen Kernsatz des Glaubensbekenntnisses, um das vielleicht wichtigste Sakrament, nämlich das Sakrament der Taufe, also das Bekenntnis zur Taufe, Confiteor. Und Bach komponiert wiederum basierend auf einer bekannten gregorianischen Melodie eine sehr, sehr strenge, eng geführte Chorfuge, die insofern immer mehr Glanz entwickelt, weil sich im Laufe eben des Satzes immer deutlicher in Bass, Tenor, Alt eben diese alte gregorianische Melodie herausschält und dann so eine Art Kontrapunkt zu diesem fließenden Fugensatz bildet.
Thank you.
Confitio, vorletzter Satz. Und dann passiert noch etwas, wo man denkt, man hat schon so viele Höhepunkte erlebt und jetzt kommt eigentlich das Allergigantischste.
Geht's dir auch so?
Ja, es geht mir auch so. Ich wurde mal irgendwann in einer Podiumsdiskussion gefragt, was der großartigste Moment in dieser Messe ist. Einige in der Runde haben gesagt, kenne ich nicht, ist alles großartig. Ich habe gesagt, nein, vor dem Schlusschor. Aber bitte, mach du mal.
Dieses Bekenntnis zur Taufe mündet ja in die Passage et expecto, also ich erwarte die Auferstehung der Toten und das ewige Leben. So. Und das beginnt in diesem Confiteor-Satz ab Takt 121 bis zum Takt 145 und diese 25 Takte sind wirklich für die Ewigkeit. Bach schreibt Adagio drüber, er geht völlig aus dem Zeitmaß heraus. Es ist der stillste und zugleich spannungsgeladenste Moment der H-Moll-Messe. Textlich wird er hier vollzogen, im Grunde genommen eine Art, ich würde sagen, Verwandlung von toter Materie in ein wiedergeborenes, neues, nunmehr ewiges Leben, weil das ist die Textaussage. Und was Bach hier macht, ist, er fokussiert ganz auf die Vokalstimmen. In diesen 25 Takten abenteuerlichste Umdeutungen von tiefsten B-Tonarten in Kreuze. Das sind wirklich permanente Verwandlungen. Bis sich dann eben Bahn bricht in diesem finalen Satz, der das ewige Leben anpreist. Und das ist für mich wirklich so ein Wiedergeburtsmoment, weil der Bach dort harmonische Wunder vollbringt, dass man buchstäblich den Eindruck hat, ich kriege ja schon Gänsehaut, tote Materie verwandelt sich jetzt wirklich in neues Leben. Und mir fällt dann immer so dieser Satz ein von Kagel, Maurizio Kagel, nicht alle Musiker glauben an Gott, aber alle an Johann Sebastian Bach. Also hier hat er sich unsterblich gemacht und er kam selber an seine Grenzen. Du siehst es in dieser Partitur, dass er bei einigen dieser Umdeutungen mehrfach offenbar noch nachgebessert hat. Ja, also einzelne Noten nochmal geändert hat. Später hat dann sein Sohn, der Karl Philipp Emanuel, der sich sehr mit dem ganzen Glaubensbekenntnis offenbar auseinandergesetzt hat, viele Anmerkungen hineingeschrieben hat, auch nochmal nachgebessert, weil er sich offenbar nicht ganz sicher war, welche Note hat ein Fatih hier gemeint. Mit dem Effekt, dass da an zwei, drei Stellen so viel Tinte dann war, dass inzwischen diese Tinte aggressiv reagiert hat mit dem Papier ringsherum, dass da eben kleine Löcher drin sind. Und es gibt tatsächlich so zwei, drei Noten, da streiten die Gelehrten bis heute, welche gemeint ist. Es ist völlig egal. Es ist der stillste und zugleich elektrisierendste Moment der ganzen H-Moll-Messe. Und ich bin immer froh, wenn der richtig zelebriert wird.
das war dieser magische Moment. Ich glaube, hier kann man das wirklich sagen. Am Schluss des Credos der Hamollmesse von Johann Sebastian Bach. Der Übergang zum Schlusschor, der übrigens, das haben wir noch gar nicht erwähnt, auch eine Parodie ist, aber das spielt eigentlich auch
das
überhaupt
ist egal.
Keine Rolle.
Also in dem Augenblick, wenn wir den hören, glauben wir fest an unsere eigene Auferstehung und das ewige Leben. Hoffentlich stimmt's.
Und in diesem Sinne, glaube ich, in diesem optimistischen Sinne, denn Bach kann auch heute uns immer wieder zum Optimismus bringen, gerade an dieser Stelle, verabschieden wir uns für diesen zweiten Teil und würden uns natürlich freuen, wenn Sie auch die beiden ausstehenden Teile noch hören werden. Teil 3 wird sich dann vor allem um das große Warum kümmern. Warum hat Bach diese Missa tota vollendet?
Der Bach-Kanal mit Maul und Schrammeck. Jetzt als Podcast bei mdrklassik.de, in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.